Die Star FM Creepy Hour. Mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty.
Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour.
Hallo, hallo.
Bevor wir mit Teil 2 des Green River Killers weitermachen, müssen wir aber noch was anderes ansprechen. Denn wir freuen uns total, dass sich unsere Creepy Family über die bisherigen Gewinnspiele so gefreut hat und gehen da deinem Wunsch natürlich nach, noch mehr klar zu machen.
Oh ja, das Interesse war riesig, oder? Also wir haben so viele Teilnehmer bei den Gewinnspielen gehabt.
Absolut, ja.
Ist dann immer so traurig, dass nur einer gewinnen kann.
Das stimmt.
Aber dafür haben wir uns natürlich was einfallen lassen, denn wir schicken dich zu Parapoli, einem Outdoor-Escape-Game, aufgebaut eigentlich wie ein Escape-Game, aber eben draußen.
Ja, fast vergleichbar mit so einer Schnitzeljagd und das für groß und klein.
Das Schöne ist, Parapoli gibt es in super vielen Städten deutschlandweit.
In Berlin, in Hamburg, Hannover, Mannheim, München oder auch hier bei uns in Nürnberg. Und da unsere Creepy Family ja weit verbreitet ist, könnte da echt für jeden was mit dabei sein.
Schau einfach auf unserer StarFM Instagram-Seite vorbei, liken, kommentieren und mit etwas Glück schicken wir dich dann mit Begleitung zu Parapoli.
Wir drücken schon mal die Daumen.
Warnhinweis: Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Ja, also wir haben ja letzte Folge schon sehr viel über Gary Ridgway gelernt, wie er aufgewachsen ist, welches seltsame Verhältnis er zu seiner Mutter hatte, wie verweichlicht sein Vater war und dass er eigentlich genau das Gegenteil davon sein wollte, was in gnadenlose Gewalt gegen Frauen umgeschlagen ist. Wir sind bei mittlerweile 21 Mordopfern, alles Frauen.
Alles junge Frauen
vor
allem.
Sehr junge Frauen. Aber es ging im Mai 1983 bis März 84 weiter mit 12 weiteren Frauen. Angeblich alle aus dem Milieu. Und gestartet hat es mit Carol Ann Christensen. Die war 18. Und sie wollte nach ihrer Schicht als Kellnerin, also sie war eben auf diesem Strip unterwegs, aber hat als Kellnerin gearbeitet, eigentlich einfach nur nach Hause. Sie war alleinerziehende Mutter und ihre Leiche wurde 6 Tage nach ihrem Verschwinden von einer Familie gefunden, die Pilze sammeln war. Also auch hier wieder ein unglaublicher Eingriff in verschiedenste Leben. Wie erklärst du das denn deinen Kindern, was du da gerade gefunden hast?
Du kannst es ja selbst nicht greifen.
Ja. Ihre Leiche war komplett durchnässt, ihre Klamotten waren ihr falsch herum angezogen worden und ein Schuh war am falschen Fuß, also wie präpariert. Der Leichenfund war ganz, ganz seltsam. Ihr Kopf steckte in einer Tüte, die von 2 toten Fischen bedeckt wurde.
Geschmacklos.
Absolut, oder? Die Fische waren auch komplett gesäubert. Komplett abgewaschen.
Also, weißt du, was das für Fische waren?
Nee, leider nicht.
Ja, macht's auch nicht.
Es stand nur Fische, aber dieses skurrile Bild einfach, wie du eine Leiche findest, ist schon schlimm genug und dann noch in so komischer Pose. Ganz unheimlich. Mit Martina Arthur Lee ging es dann weiter und total ihr Affekt bei der Recherche. Carol wurde in Fürth geboren, also keine 10 Kilometer von uns hier weg. Verrückt, oder?
In Fürth.
Ich google ja bei jeder Leiche immer noch einzeln nochmal nach um die Geschichten und dann stand da eben auf Englisch in Fürth, Germany und dann dachte ich mir so, hä? Und dachte zuerst, Fürth irgendwo in Amerika, dann stand da Germany und dann habe ich wirklich geguckt. Und zwar war ihr Vater hier stationiert.
Oh.
Und die zogen dann aber in den 60ern wieder zurück in die Staaten. Und am 3. Mai 1983 ist sie dann das letzte Mal gesehen worden und ist tatsächlich Opfer von Gary Ridgway geworden. Sie war 18 Jahre alt.
Wow.
Wurde aber hier in Fürth bei uns geboren.
Verrückt.
Total, oder? 5 Tage nach ihrem Verschwinden hat man die Leiche dann auch gefunden. Also auch hier wieder relativ zügig. Wie gesagt, wir sind in 83. Also er hat immer noch ein unfassbares Pensum. Er ist eigentlich nur die ganze Zeit auf der Suche nach neuen Opfern. Und so kam es eben zu diesen 12 weiteren. Auch hier wollen wir die Namen nicht verschweigen. Shirley Wimps, 19. Shelley Antosh, 19. Carrie Royce, 15 Jahre jung. Constance Neon, 20. Kelly Ware, 22. Tina Thompson, 17 Jahre alt. Und April Dawn Buttram, die war gerade frisch nach Seattle gezogen, 26 Jahre alt, mit ihrem Mann, um da mit ihrem Sohn zusammen auch ein neues Kapitel aufzuschlagen und wurde dann einfach Opfer von Ridgway. Vergewaltigt und erdrosselt. Ganz, ganz schrecklich. Das nächste Opfer, Debbie May Abernethy, 19. Tracy Ann Winston, 19. Maureen Sue Finney, ebenfalls 19, Mary Sue Bellow, 25, Pammy Annette Avent, 16 Jahre jung und Delise Louise Plagger, 22. Mhm. Also auch hier, ich finde immer, wenn man die Namen vorliest, merkt man erstmal, wie viel das ist. Was soll ich sagen, es reißt auch nicht ab, es geht nämlich noch weiter.
Ja.
Kimberly L. Nelson, 26, die hat zum Beispiel im SeaTac Strip gearbeitet und ging da in Motels ein und aus. Also das ist tatsächlich eine bestätigte Prostituierte gewesen. Mhm. Lisa Yates, 18, Mary West, 16 und Cindy Ann Smith, 17. Und die war als Anhalterin am Pacific Highway unterwegs, also diesen Highway, der berühmt-berüchtigte, den wir vorher eben schon erwähnt hatten. Als sie dann zuletzt gesehen wurde und ihre Überreste wurden hinter dem Green River Community College gefunden von Studenten.
Oh.
Jetzt waren es nicht wenige Namen, die ich vorgelesen habe. Wirklich, wirklich viele. Und so kam es, dass 1984, also wirklich, es ist ja schon unfassbar viel passiert, erst die Soko Green River Killer aufgestockt worden ist. Es gab dann erst eine Hotline und mehr Personal. Also dann war es auf einmal wichtiger, den Killer zu schnappen.
Mhm.
Es gab Hinweise auf einen Pickup-Truck, den haben wir jetzt auch schon öfter mal gehört. Die Soko wendete sich damals natürlich auch an das FBI und an unsere allseits beliebten Profiler. Einfach, um den Täter besser einschätzen zu können und um auch sich so ein Bild machen zu können, mit wem sie es denn da zu tun haben.
Ja, ja.
Das Täterprofil von damals war relativ dürftig. Man ging davon aus, dass es ein männlicher Weißer war, der keiner regelmäßigen Arbeit nachging und keine Familie hatte. Also weiß, männlich stimmt, der Rest nicht. Na? Aber auf das haben sich die Ermittler natürlich schon ein bisschen gestürzt. Wenn das das Einzige ist, was dir gerade weiterhilft, dann klammerst du dich da dran.
Ja, offensichtlich.
Also haben sie nach was ganz was anderem Ausschau gehalten. Die Polizei hat quasi angefangen, dieses Profil mit Menschen abzugleichen, die bekannt waren, oder mit Männern abzugleichen, die bekannt waren. Also stand diese Soko vor dieser Mammutaufgabe, bis zu 15.000 Namen, so viele haben nämlich auf dieses Profil gepasst, mit diesem Profil abzugleichen. Naja, das war quasi die Nadel im Heuhaufen. Ne? Wie willst du denn 15.000 Verdächtige?
Kommst du nicht, also ich meine, ansatzweise hin?
Männlich weiß, keine Arbeit, keine Familie. Also auf wie viel Prozent der Bevölkerung würde das hier zutreffen? Das ist irre.
Ist es.
Es wurde ebenfalls davon ausgegangen, dass der Killer sich bei der Suche zur Hilfe anbieten würde. Das ist irgendjemand, der vielleicht auch am Tatort steht, wenn Presse und so da ist und dabei zusieht. Also auch das kennt man ja ganz viel aus
auch
Filmen.
Auch noch nachfragt, ob er helfen kann, ja.
Und so kam es zum Beispiel, dass ein Taxifahrer ins Visier der Ermittlungen geriet. Er bot sich an, die Augen und Ohren offen zu halten, was jetzt quasi in dem Taxi-Business ja schon gut eigentlich wäre. Weil er sieht ja, wer kommt, wer geht, wen er wohin fährt. Also eigentlich, ja, was Gutes, der geriet aber voll in die Schussbahn. Ne? Also die haben dann gemeint, okay, das muss er sein, haben den observiert und haben den wirklich, also die haben den gut unter Druck gesetzt. Aber es war natürlich eine Sackgasse, weil wir wissen ja, dass es ja eigentlich um Gary Ridgway ging. Und dann passierte etwas, so Kurioses, wie man es eigentlich nur aus Filmen oder Serien kennt. Den Ermittlern wurde Hilfe angeboten und zwar von niemand Geringeren, Missy, halt dich fest, von Ted Bundy.
Wie bitte?
Ja.
Was?
Ich habe ja vorher schon erwähnt, er hat ja auch in der Seattle-Gegend getötet.
Ja.
Ne? Und er saß ja zu dem Zeitpunkt schon ein. Bundy hat sich dann wirklich angeboten, mit einem Brief den Ermittlern zu helfen, den, wie er ihn nannte, Riverman zu schnappen. Das ist ja wie im Schweigen der Lämmer.
Ja, leck mich fett.
Krass, oder? Unfassbar. Und Bundy gab dann den Hinweis, dass er glaubte, dass der Täter genau wie er gerne nochmal zum Opfer zurückkehrte, um die Tat noch einmal zu durchleben. Und als Tipp, also seine Empfehlung, findet ein Opfer, das dem Killer entkommen konnte. So findet ihr den Täter.
Oh wow, aber ich meine, wenn einer weiß, wie es geht, in Anführungszeichen, als Serienkiller, dann ja Ted Bundy.
Da musst du so denken wie ein Killer, ne? Mhm. Anders geht das ja gar nicht.
Wie ging es weiter?
Na, es gab tatsächlich zu diesem Zeitpunkt eine Frau, die entkommen konnte, Rebecca Garday. Und die hatte 1982 einen Flyer, mit dem sie, ja, ein Stück außerhalb fuhr. Also der hat sie quasi eingesammelt vom Strip.
Mhm.
der wollte unbedingt aus dem Auto raus und in ein Waldstück. Und Rebecca weigerte sich zuerst und stieg aber dann doch aus und ist ihm gefolgt. Also wie gesagt, ich glaube, ihm kam dann schon oft zugute, dass er eigentlich gar nicht so gewaltbereit und fies aussah, sondern halt eher durchschnittlich. Also ich glaube, sie hatte schon ein sehr ungutes Gefühl, in den Wald zu gehen, aber dachte sich dann ja, okay, ich brauche das Geld, dann gehe ich halt raus. Ne? Mhm. Und nach eigenen Aussagen von ihr wurde der Typ dann richtig, richtig laut, sobald die in dem Wald waren, und richtig aggressiv. Und hat Rebecca dann auch am Hals gepackt und hat mit aller Macht versucht, ihr die Luft abzudrücken. Rebecca hat sich gewehrt und hat ihn auch gebissen und konnte sich tatsächlich befreien und weglaufen. Ne? Ein Glück. Die entkam wirklich Ridgway. Und erst 2 Jahre später ging sie damit zur Polizei, also 84. Und die Polizei hatte zu dem Zeitpunkt ja auch Akten von allen strafkundigen Freiern und von allen, die ja irgendwie so ein bisschen in diesem ganzen Wust an möglichen Verdächtigen drin waren.
Ja.
Und baten sie darum, halt einfach mal so einen Blick drauf zu werfen. Denn jetzt waren das ja unfassbar viele. Aber wir erinnern uns, Gary Ridgway wurde ja schon mal auffällig, als er diese Prostituierte auf den Lamm gegangen ist, die ja eigentlich Polizistin
war.
Deswegen war der in den Akten.
Gut
und siehe
so.
Da, sie erkannte ihn.
Oh.
Sie hat auf Ridgway gezeigt. Und sie hat gemeint, das war er. Als Angestellter und Familienvater passte das ja aber eigentlich gar nicht ins Profil. Ne? Also irgendwie war das schon ein bisschen komisch. Und Ridgway wurde dann auch befragt. Aber er hat behauptet, sie hätte ihn gebissen und deswegen hätte er zugedrückt. Also er hat quasi diesen Fakt, dass sie ihn gebissen hat, umgedreht und zu dem gemacht, wie er es gerade gebraucht hat, damit seine Geschichte logisch wirkt.
Aber ganz ehrlich, als ob, also ich meine, du kannst doch einen Biss nicht mit Erwürgen gleichsetzen.
Nein, nein. Und das haben die Ermittler tatsächlich auch ein bisschen so wie du gerade und haben wirklich Druck gemacht. Also erstens mal standen die selber ja total unter Druck, jetzt irgendeinen Verdächtigen mal ranzuschaffen. Dass sie dann wirklich gleich Ridgway in der Zange hatten, wussten sie damals ja nicht. Also haben sie angefangen, richtig Druck auf ihn auszuüben, aber Gary war das scheißegal. Den tangierte das überhaupt nicht. Zeit dich fest, der hat sogar einen Lügendetektortest bestanden.
Nein.
Ja, das ist Wahnsinn, oder?
Ist nicht bekannt, wie?
Ich habe mal recherchiert, wie sowas funktioniert und der Trick bei der Geschichte ist, normal kann man Gefühle halt wie Schuld oder Reue nicht verbergen. Ne? Also deswegen der normale Lügendetektortest, der stresst dich und dann schlägt das Ding aus. Wenn dir aber sowas wie Reue und Schuld absolut scheißegal ist, was zum Beispiel beim Psychopathen der Fall ist, dann schlägt das Ding nicht aus.
Macht natürlich Sinn.
Mhm.
Nachvollziehbar.
Und das Verrückte ist, dass er einfach währenddessen auch immer noch gesagt hat, Leute, sehe ich etwa wieder Green River Killer aus?
Ich habe also einen Sohn.
Das musst du dir mal vorstellen.
Wow.
Und also, ich finde es so dreist. Also erstens, dass du da schon sitzt, ich würd Blut und Wasser schwitzen, wenn mich jemand an so einen Lügendetektortest anschließen würde und ich wüsste, ich wäre schuldig, war dem alles scheißegal.
Auch jetzt? Also wir haben ja nichts angestellt und ich möchte trotzdem nicht
an so einen Lügendetektor. Das ist trotzdem voll die Stresssituation. Weißt du?
Mhm.
Wahrscheinlich, wie ist dein Name? Bibi.
Dü, dü, dü. So ungefähr, ja.
Naja, also wie gesagt, er stand eben im Fokus der Ermittlungen und hat eben immer wieder solche Spitzen gesetzt und meinte, come on, ich sehe doch überhaupt nicht so aus. Und nur mal fürs Protokoll, ich habe ja vorher gesagt, er sah total unscheinbar aus. Groß war Gary halt auch nicht. Der war halt 1,78 und schmächtig. Also wie stellst du dir denn jemanden vor, der im Monat 4 bis 5 Frauen umbringt?
Na, eher bullig und breit und groß.
Ja, jemand, der halt auch dann was wegschleppen kann oder einen Körper wegschleppen kann, aber doch nicht so einen 1,78 schmächtigen Typen.
Eigentlich nicht, nee.
Ja, na, siehst du mal, aber so täuscht das.
Don't judge a book by its cover, huh?
True. True. Nun gut, also er blieb trotzdem auf der Verdächtigenliste, Gott sei Dank. Er war weiterhin im Kreis von 15 Hauptverdächtigen. Also es gab auch noch andere, die auf dieses Profil gepasst haben, die sie auch befragt haben. Aber Ridgway war mit auf der Liste. Ich meine, es haben 2 Sachen gepasst. Er war Freier, aktenkundig und er hatte einen Pickup-Truck. Also 2 Sachen, die schon mal passen. Plus er wurde schon mal mit einer Vermissten gesehen, die ja aber bis zu dem Zeitpunkt ja nicht gefunden worden ist, die Leiche. Ja, ich weiß nicht. Es gab schon viele, viele Indizien. Ne? Das hat ihn aber nicht aufgehalten zu morden. Also ihm war das wirklich komplett egal. Und wie vorher schon erwähnt, gingen die Morde bis 84 ja weiter. Und das war inmitten dieses Verhörs.
Mhm.
Normalerweise müsste dir doch der Arsch auf Grundeis gehen.
Normalerweise schon, ja.
Ja. Und dann plötzlich 2 Jahre nichts. Gar nichts.
Zwei Jahre pausiert?
Zwei Jahre. Ja. Zuerst ein Pensum von 4 bis 5 Frauen und dann nichts mehr. 2 Jahre. Und es gab weder Leichenfunde, es gab nichts. Das lag aber wohl nicht daran, dass Ridgway einfach aufgehört hat zu morden. Der fuhr einfach teilweise bis 250 Kilometer, um die Leichen verschwinden zu lassen. Also so munkelt man zumindest.
Okay.
Die Anzahl, die Gary Ridgway zugibt, liegt bei 71. Die bestätigten Mordopfer bei 49.
71?
Yes. Und in diesen 2 Jahren ist anscheinend da ganz viel passiert. Er ist auch wirklich immer lange Strecken gefahren, um teilweise zu sehr, sehr stark verwesten Leichen zurückzukehren, um dann Knochen zu entfernen. Also für das, dass er eigentlich kein helles Bürschchen war, hat er alles dafür getan, um die Ermittler zu verwirren bis zum Get-No. Also der ist da hingefahren, hat Knochen mitgenommen, damit diese Leichenteile nicht identifiziert werden können. Also das musst du dir mal vorstellen, dass das 2 Jahre lang so funktioniert hat.
Was hat er mit den Knochen gemacht? Ist das bekannt?
Der hat die teilweise überall verstreut, der hat die dann
woanders
vergraben. Also das hat alles gar keinen Sinn mehr gemacht, das zu rekonstruieren. Also ist ja auch klar. Ich meine, wir sprechen ja immer noch auch über die 80er.
Ja.
Na, also nichts mit DNA-Tests oder sonstiges. Die haben zwar immer Gott sei Dank sehr, sehr viel gesichert und auch eingefroren an Spurenmaterial, aber es gab noch kein Verfahren, das ihnen irgendwie weitergeholfen hätte. Mhm. Da sind wir heute ja in einem ganz anderen Stadion. Das nächste offizielle Opfer war dann die 19-jährige Patricia Bartzak und ihre Leiche wurde auch wieder erst Jahre später gefunden, nämlich 1993. Also wir kommen wirklich schon in die 90er mit rein. Verschwunden ist sie 86. Mhm. Also wie gesagt, 84 war diese Mordserie, dann 2 Jahre nix und jetzt kommen wir eben im Jahr 86 an. Am 7. Februar 87 wurde dann damals die 19-jährige Roberta Hayes beim Verlassen des Gefängnisses von Portland gesehen. Also die hat eine Strafe abgesessen, ist raus und wurde wirklich beim Verlassen des Gefängnisses das allerletzte Mal gesehen. Die Leiche von ihr hat man 91 gefunden.
Auch so spät?
Auch so spät. Und 87... Also in dem Jahr, als er Roberta Hayes quasi umgebracht hat, gab es eine erneute Anschuldigung einer Prostituierten und die hat Gary wirklich auf den Punkt beschrieben und so kam es, dass die Ermittler wieder Gary in den Fokus nahmen. Ich meine, der stand ja immer noch, nach so langer Zeit immer noch auf dieser Liste. Es waren 2 Jahre Stille, also so wie wir das jetzt hier runterbrechen, da liegen so viele Monate, so viele Jahre dazwischen, dass es für Ermittler mit Sicherheit nicht leicht war. Aber Gott sei Dank war er immer eben noch auf diesem
Verdächtigenstapel.
Ja, absolut. So kam es, dass Gary einfach in den Fokus der Ermittlungen rückte und sie haben tatsächlich dieses Mal ein bisschen mehr gemacht. Sie haben zum Beispiel seine Tankrechnungen kontrolliert und verglichen mit seinem routinemäßigen Arbeitsweg. Also um abzuschätzen, wie viel ist der Gute denn sonst so unterwegs, wenn er sagt, er macht nichts. Ne? Also er wurde schon ganz ordentlich in die Zange genommen.
Aber ich finde es auch gut, dass er immer den gleichen Arbeitgeber hatte.
Ja, dann ist es natürlich einfacher.
Mhm.
Absolut. Und siehe da, es gab natürlich Auffälligkeiten, weil die Rechnungen und der Verbrauch waren einfach viel zu hoch. Also er muss eigentlich jeden Tag anderweitig unterwegs gewesen sein. Und das gab er ja nicht zu. Ist ja klar, wenn der da hier den Pacific Highway hoch und runter fährt.
Kannst du höchstens mal sagen, okay, ich habe einen Wochenendtrip gemacht, aber da gab es dann auch keine Beweise.
Ja. Und das führte dann allerdings dazu, dass es tatsächlich endlich einen Durchsuchungsbeschluss gab. Und sie haben sein Haus auf den Kopf gestellt. Und jetzt möchte man meinen, wenn er da schon die ein oder andere Dame umgebracht hat, sollte man was finden. Aber nein, sie erhielten zwar eine Speichelprobe von ihm, was zum damaligen Zeitpunkt, wie ja schon gesagt, relativ egal war, weil was sollten sie denn testen? Sie haben es sichergestellt, aber sie konnten nicht damit arbeiten.
Ja, davon ausmachen.
Genau, aber sie haben die Probe eben eingefroren, was später noch ganz, ganz wichtig war. Die Hausdurchsuchung ergab nichts. Keine Beweise, keine Spuren, nichts.
Gut, aber du hast vorhin ja auch erzählt, dass ja immer alles ganz fein säuberlich weggeschafft hat, dass da keine Spuren sind.
Putzfimmel hat er gehabt.
Mhm.
Und das hat ihm da tatsächlich geholfen. Auch der Spind in seiner Arbeit wurde durchsucht. Ich muss wieder an Kemper denken, der ja, nein, Dahmer war es, ne? Der mit dem Kopf in die Arbeit ging.
Stimmt, ja.
Ja. Bei ihm war nichts zu finden, aber tatsächlich ging das Gerede dann natürlich los. Ich meine, wenn du eine ewig andauernde Mordserie in deiner Stadt hast und dann taucht die Polizei auf, um den Spind deines Kollegen zu durchwühlen, haben die Kollegen natürlich schon angefangen zu spekulieren, ob er denn dazu imstande sei.
Was da denn los ist, natürlich. Da werden ja auch alle neugierig und du machst dir ja dann auch Sorgen um dein Umfeld und deine Kollegen. Also da kommt ja dann jeder drauf.
Ja. Und wir haben ja vorher auch von dem Schmuck gehört, den er den Frauen abgenommen hat. Und das war nicht das Einzige. Es hat nicht nur seine Kolleginnen ausgestattet, sondern gewieft wie er war, hat er immer wieder so Hofflohmärkte veranstaltet in seinem Garten. Mhm. Und was da sehr seltsam war, also die Nachbarn haben das dann im Nachhinein ist man ja immer schlauer, so ein bisschen berichtet, dass es immer sehr komisch war, dass er so viel Mädchenschmuck und Schuhe hatte. Also diese Flohmärkte waren total beliebt, weil er immer super viel Zeug hatte.
Ja.
Aber zu fragen, wo das herkommt, hat sich dann damals auch keiner getraut. Und es war halt auffällig viel Mädchenzeug.
Mhm. Ja gut, eine Frau gab's nicht. Man hätte vielleicht noch annehmen können, eine Schwester, eine Cousine, ne? Oder sonst jemand.
Aber so hat er das einfach losgebracht. Der hat einfach die Beweismittel in der Nachbarschaft verkauft. Verkauft. Er hat sie nicht mehr verschenkt, er hat es verkauft.
Wow.
Ja.
Sehr dreist.
Total. Und nichtsdestotrotz, wie gesagt, er war ein vollständiges Mitglied der Gesellschaft, er hat gearbeitet, er hatte Freunde und jetzt kommt's, 1988 kam dann sogar noch Hochzeit Nummer 3.
Oh, mit
Judith Mawson. Ich finde, das passt so gar nicht in diese Killerkarriere. Also eigentlich müsstest du doch meinen, der hat mit nichts anderem zu tun als mit seinem fraglichen Hobby. Also weißt du, wenn man das so betiteln will.
Vielleicht hat er eine Ausrede für den ganzen Schmuck gebraucht.
Vielleicht. 1985 hat er die tatsächlich kennengelernt auf einem Event namens Parents Without Partners.
Oh, okay.
Da hat er davor schon relativ gut
alleinerziehende Eltern
rumgevögelt. Also da kam es anscheinend öfter mal zu Begegnungen. Aber dann hat er Judith kennengelernt.
Und die hat es ihm angetan.
Ja, die war irgendwie toll, die mochte er und die hat er dann wieder vom Fleck weg geheiratet. Mhm. Und Judith fand ihn, und jetzt halte ich fest, total sanft und verantwortungsbewusst und strukturiert. Und sie schätzte es auch total, dass er seit 15 Jahren dieselbe Arbeit hatte. Und bevor sie zu ihm zog, hat er sogar noch das ganze Haus renoviert für sie.
Mhm.
Also er war sehr zuvorkommend. Und was Judith auch gefiel, was ich total paradox finde, die Schwiegermutter. Die Schwiegermutter, die ja nach wie vor immer noch guckte, was macht er, wo geht sein Geld hin, die teilweise noch Klamotten für ihn gekauft hat, ne?
Mhm.
Also zu diesem Zeitpunkt. Die verstand sich total gut mit ihr. Also die Mutter war auch von ihr ganz angetan und hat sich breitschlagen lassen, dass die Frau das Girokonto und die größeren Einkäufe dann für Gary erledigen könnte. Also es wurde quasi von der Mutter an die Frau weitergegeben.
Also ich muss sagen, so nervig und ätzend ich das alles finde, also dass du die Mutter nach einem erwachsenen Mann noch alles hinterherträgt, finde ich total uncool, ja, also heute und damals auch schon. Aber irgendwie, so grausam das auch alles ist, muss ich sagen, finde ich es doch schön, dass da jemand kam, der halt akzeptiert wurde.
Mhm.
Und die scheint ja treu gewesen zu sein, sonst hätten sie ja alle nicht so.
Sie scheint toll gewesen zu sein, geliebt. Aber sie hat ihren Sohn halt einfach immer noch nach wie vor als Versager gesehen, der ohne Frauen nichts auf die Kette bekommt und sie wusste, sie wird älter, also hat sie die Verantwortung
die
übertragen.
Die Mutter, die ist ätzend, genau. Keine Frage, aber dieses, auch was du berichtet hast, dass er halt sanft zu ihr war, also es war ja so die erste Frau überhaupt, also die muss toll gewesen sein und ich finde es schon schön, dass sie akzeptiert wurde. Was er jetzt gemacht hat und was die Mutter gemacht hat, das ist wieder ganz
das
was
stimmt.
anderes. Aber an
das
sich
stimmt.
irgendwie schön.
Ja.
So ein bisschen.
Und das soll angeblich auch laut seinen Angaben der Grund dafür gewesen sein, dass er plötzlich aufgehört hat zu morden. Es wird aber trotzdem vermutet, dass er es nach wie vor noch gemacht hat, nur dass er eben weiter weggefahren ist. Also so wie in den 2 Jahren,
steckt
als es still um ihn wurde, auch schon gemacht hat.
Mhm.
Aber trotzdem irgendwie schön, dass er sowas behauptet hat.
Ja.
Ne? Also dass er sagt, hey, dann hat alles gepasst, dann musste ich nicht mehr morden. Nichtsdestotrotz konnte er es dann irgendwann doch nicht mehr sein lassen und ist wieder in sein altes Muster verfallen. Und das nächste Opfer wurde Martha Reeves, eine 36-Jährige, die am 5. März 1990 verschwand und ihre Leiche fand man dann am 20.09. desselben Jahres. Also die erste in dem Alter, oder? 36?
Die erste, deutlich älter.
Ja. Dadurch, dass die Morde aber quasi immer weniger wurden und die Beweise ja auch sehr, sehr dürftig waren, begann die Suche nach dem Green River Killer mit dieser Soko, die wir ja vorher auch schon kennengelernt haben, allmählich halt einzuschlafen. Also auch aus jedem heißen Hinweis wurde irgendwie nichts und dieser ganze Fall drohte komplett einzuschlafen, was, wenn man die Opfermenge bedenkt, ein Unding ist. Ein Unding.
Absolut.
Und das ehemals groß angelegte Sonderkommando schrumpfte tatsächlich auf einen Detective. Auf einen.
Nein.
Ja, der hieß Tom Jensen, der war auch verantwortlich. Also ich habe da mal so Bilder gesehen, da war ein Raum komplett mit Boxen, die halt mit Akten und sowas voll waren zu dem Fall. Und der blieb hartnäckig dran. Also er saß da und wollte einfach Gerechtigkeit für diese Frauen, was ich unfassbar toll finde.
Ein Hoch auf diese Leute.
Ja, und also Tom Jensen, der hat es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, diese schrecklichen Taten aufzuklären, und er wollte natürlich den Schuldigen verhaften. Ne? Also wenn jetzt mein Ursprung zurück ist, dann sollte das eigentlich der Wunsch jedes Detectives und jedes Ermittlers sein, dass genau das ist, du willst den Typen schnappen, der diese Scheiße macht.
Logo. Ne?
Und ein Lichtblick für ihn war so ein bisschen die DNA-Forschung. Also wir haben ja schon gehört, einige Sachen wurden sichergestellt. Von ihm wurde der Speichel eingefroren und auch diese Spermaprobe vom ersten Tatort wurde eingefroren. Also die haben wirklich, wirklich sehr, sehr gute Polizeiarbeit geleistet. Auch wenn wir das nicht oft in solchen Fällen haben, aber hier wirklich Chapeau. Das haben die wirklich gut gemacht. Und er war sich so sicher, dass er mit Ridgway den Killer hat. Er war sich so sicher, aber was sollte er machen? Er hatte keinerlei Möglichkeiten und er hat auf den Tag hingefiebert, als diese DNA-Forschung so weit ist, dass man die Spucke mit dem Sperma abgleichen kann, um dann zu beweisen, Gary Ridgway ist der Green River Killer. Und ja, zwischenzeitlich hat Gary aber sein Leben ganz unbehelligt von Gefängnisanzeige oder irgendwelchen Konsequenzen weitergelebt. Ich meine, wie gesagt, der Ermittler hat selber noch auf den Tag gewartet.
Ja.
Und ich glaube, so Gary. Also ich glaube, irgendwann bist du an dem Punkt, wo du denkst, du kommst halt einfach damit durch.
Ja. Vor allem nach so vielen Opfern.
Wenn nichts passiert, wenn du schon im Fokus der Ermittlungen standest und trotzdem nichts passiert ist, dann bist du, glaube ich, ziemlich überheblich. Ziemlich. Im Januar 1998 hat er dann erneut gemordet. Patricia Yellowrobe. Eine 38er. Also wir werden älter. Ich weiß nicht.
Gut, er wird ja auch älter. Ne?
Ja. Und deren Leiche hat man am 6.8.1998 entdeckt und das neue DNA-Testverfahren wurde im März 2001 in der Forensik des Staats Washington eingesetzt. Also wir kommen dem Ziel näher. Und die Spermaspuren an Chapman, wir erinnern uns, ganz, ganz erster Fall oder bei den ersten Fällen, genau. Und Spuren an zwei weiteren Leichen, sowie Ridgways Speichel, wurden endlich getestet. Also es konnte endlich getestet werden.
Yay.
Am 30. November 2001 wurde dann endlich bekannt, dass es ein Volltreffer war.
Das ist gerade mal 20 Jahre her, ne?
Ja.
Wow.
Also alleine, dass der einfach Anfang der 80er angefangen hat und 2001 wurde das dann erst bewiesen. Überleg dir das mal.
Viel zu lange, ja.
Viel zu lange. Gary Ridgway wurde verhaftet und zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war er 52 Jahre alt und wohnte in Auburn im Bundesstaat Washington. Der Fall ist eigentlich der Beweis dafür, dass der noch so kleinste Hinweis aufgenommen und archiviert werden muss. Schließlich hat es wirklich 20 Jahre gedauert, aber es war gute Ermittlungsarbeit, sodass dann überhaupt Ridgway geschnappt werden konnte.
Mhm.
Also eigentlich wirklich ganz, ganz winzige, fitzekleine Beweise, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass er endlich verhaftet worden ist.
Wo heute der ein oder andere drüber lachen würde,
total.
Weil man halt sagen würde, hey, Speichelprobe, Spermaprobe.
Total.
Die Werte überlappen sich, wir haben ihn, ne?
Ja.
Aber damals war das ja ganz, ganz anders.
Ganz andere Zeiten. 2003, also 2 Jahre später, kamen dann sogar noch Decken ins Labor, die in den 80ern aus seinem Sprinter sichergestellt wurden. Also wie gesagt, da war ja eine Wand mit Beweisen, die voll waren mit Boxen.
Ja.
Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da alles gesichert worden ist. Und darauf ließen sich dann Farbpartikel erkennen, die auch auf der Bandage, die beim allerersten Mord gefunden worden ist, diese Bandage, auf der wurde das sichergestellt.
Wahnsinn.
Irre, irre. Also es war eigentlich der perfekte Beweis und es kam natürlich von dieser Lackiererei.
Mhm.
Es war seine Arbeitskleidung. Die hatte irgendwann halt mal, also du trägst das ja alles in deine Wohnung. Es kann ja noch so kleiner Partikel an deiner Haut sein oder so. Das ist Wahnsinn, dass es einfach auf dieser Bandage gefunden worden ist. Und zuerst konnten eben lediglich 7 von dieser Unmenge an Morden bewiesen werden. 7 Stück ist eigentlich nichts in dem
eigentlich
Ausmaß
Witz, mehr. Ja, in der Relation.
Die Staatsanwaltschaft schlug einen Deal vor, kommt ja öfter mal vor, wenn er alle seine Taten gestehen würde und mithelfen würde, das alles aufzuklären, dann würde die Staatsanwaltschaft keine Todesstrafe verlangen. Mhm. Und ja, so willigte er quasi ein und versprach, in 65 weiteren Fällen auszusagen. 65. Puh. Zu den 7. Mhm. Also sind wir bei 72.
Ja, ja.
Das Verhör hat dann begonnen und die Ermittler legten ihm Bilder von allen Frauen vor, also von allen, die verschwunden sind, von allen Leichenfunden, was wir bis zu dem Zeitpunkt ja wissen, auch noch nicht alle waren. Mhm. Na, da sind ja welche, die noch später entdeckt worden sind. Das Problem an der ganzen Geschichte war nicht wie bei Bundy oder so, die dann sogar noch die Namen wussten. Ihm waren die Frauen einfach so egal, dass er sich nicht mehr wirklich daran erinnern konnte.
Tja.
Und in einem Video oder in einem Interview, es liefen ja ständig bei diesen Befragungen in diesem Verhörraum, der mittlerweile übrigens auch in dem Polizeirevier war. Also die haben im Polizeirevier mit dem Typen zusammengearbeitet, den sie so lange gejagt hatten.
Wow.
Also ich weiß auch nicht, was in so einem Ermittler dann vorgehen muss.
Ja.
Da hast du doch Mordgedanken, oder?
Etwas, ja.
Ja, ganz schlimm. Wie gesagt, es wurde alles aufgenommen und so kam es eben zu einem Interview, in dem er sagte, sie waren für Sex und zum Töten gut. Wenn es vorbei war, nahm man sein Geld wieder. So wie ich es vorher schon gesagt habe, das war irgendwie für ihn das Highlight, dass er Prostituierte mit Geld gelockt hat oder andere Frauen mit Geld gelockt hat.
Und das dann behalten konnte.
Und dann bekommen hat, was er wollte. Er wollte Sex, er wollte töten und er hat nichts dafür bezahlen müssen. Ganz widerlich.
So räudig.
Für ihn waren all diese Frauen Prostituierte und keine echten Menschen. Also das kam noch dazu. Er hat gemeint, so hat ihn damals einfach schon sein Vater erzogen. Und ganz egal, ob Prostituierte oder nicht, Gary Ridgway wollte sie einfach töten. Ne? Das war das Wichtigste für ihn.
Mhm.
Und der Mann ist einfach ein Frauenhasser durch und durch. Also das war vorprogrammiert. Da weiß man gar nicht mehr, was man sagen soll. Und bevor die Verhandlung beginnen konnte, musste ein Verhör eben zu all diesen 65 offenen Fällen erfolgen. Und das musst du dir mal vorstellen, das kann ja ein Verhör kann ja schon mal 2-3 Tage dauern.
Locker, ja.
Und insgesamt 6 Monate haben sie mit ihm zusammengearbeitet. Und eben, da kam...
Ein halbes Jahr, gib dir das mal.
Da kamen Tonnen an Videoaufnahmen zusammen. Und dieses Videomaterial wurde natürlich auch gesichtet. Psychologen haben sich das angeschaut, Ermittler haben sich das angeschaut. Und ich habe mir auch ein bisschen was von dem Videomaterial angeguckt. Und wenn man da mal reinhört, wird einem wirklich bewusst, was für einen unfassbaren Hass dieser Mann auf bestimmte Frauen hatte oder bestimmten Frauen gegenüber hatte. Und es gab zum Beispiel ein Zitat, ich wollte sie einfach umbringen, weil sie allesamt wertloser Müll waren.
Nett.
Und als er gefragt wurde, fand ich auch total spannend, wie er sich selbst als Serienmörder auf einer Skala von 1 bis 10 denn so einschätzen würde, meinte er, er wäre eine solide 8. Aber eigentlich, wenn man betrachtet, wie viel er umgebracht hat, wäre er vielleicht sogar doch die Nummer 1. Also dann quasi eine 10 von 10. In den Interviews kam so viel Hass und auch so viel Gleichgültigkeit drüber. Auch diese Geschichte mit diesen Steinchen in den Genitalien. Kannst du dich noch daran erinnern?
Bei 2 Frauen wurden die ja nachgewiesen.
Genau.
Ne?
Hm. Das war seine Art, also laut seiner eigenen Aussage, das war seine Art zu sagen, dass es seine waren. Es konnte niemand mehr mit ihnen schlafen. Also die Frauen
gehörten ihm. Weil er zugemacht hat, in Anführungszeichen.
Genau. Kranke Vorstellung, aber so hat er es argumentiert.
Aber warum dann nur bei 2 Frauen?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es einfach noch so viel Zusatzmaterial und so viel zu erzählen. Ich meine, wir sind jetzt schon bei einer Doppelfolge.
Ja.
Ne? Da kannst du eigentlich jeden einzelnen Fall aufmachen und dir jedes
alles
Videomaterial
genau
zu den Frauen angucken.
Da wäre ich jetzt vorhin, als du das erzählt hast mit den Steinchen, ich wäre niemals drauf gekommen, dass das dahinter steckte.
Was steckt denn hinter den 2 Fischen auf dem Gesicht?
Es stimmt, ist, auch
wie,
so ein Punkt.
Wie kommt man da drauf?
Ja.
Also in seinem kranken Hirn muss da ja irgendwas vorgegangen sein.
Oder vielleicht doch Assoziationen mit seiner Kindheit.
Vielleicht.
Weißt du nicht, was da noch alles passiert ist, ne?
Wer weiß, was ihm die Mutter noch alles gezwungen hat. Am 5. November 2003 bekannte sich Ridgway dann tatsächlich vor dem King County Obergericht schuldig des 48-fachen Mordes. Vorher war er nur für 42 quasi angezeigt, aber er bekannte sich dann eben zu 48 schuldig. Und was ich ganz spannend fand, seine Taten und seine Aussagen wurden dann vorgelesen und er musste ja dann immer bestätigen, dass es seine Aussagen waren und dass es stimmt vor Gericht. Und auch Angehörige waren natürlich in diesem Saal und das war ihm gefühlt total egal. Also er hat weder Reue vor Gericht gezeigt, noch Mitgefühl.
Kein Schamgefühl, gar nichts.
Aber was ich sehr, sehr toll fand, sie alle, also alle Angehörigen haben ja die Chance bekommen, ihm nochmal was zu sagen, als er verurteilt worden ist.
Alle?
Ja, alle, die wollten, durften ihm was sagen.
Ja.
Bei allen war es irgendwie so, der war total unbeeindruckt, hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Bis auf einen.
Okay.
Bei einem Vater eines Opfers ist dann was irgendwie in Ridgway passiert. Ich weiß nicht, was das war. Man muss sich das vorstellen. Ein alter Mann mit grauen Haaren und weißem Bart und Regenbogenhosenträger kam eben an dieses Pult und meinte, dass es ihm Ridgway echt verdammt schwer macht, ein guter Christ zu sein. Aber sein Glaube sagt, jedem, wirklich jedem stünde Vergebung zu. Und dann hat er gesagt, I forgive you. Und als er das sagte, ist Ridgway wirklich in Tränen ausgebrochen. Also
ehrlich?
Das war die erste emotionale Regung. Und ich glaube, also ich persönlich habe diese Vermutung, das ist null fundiert oder sonst irgendwas, weil es ein Mann war. Er hatte einen Mann quasi verletzt, indem er ihm was genommen hat. Und das, glaube ich, tangiert Gary Ridgway viel mehr als jede andere Frau.
Ja, weil ihm Frauen ja egal sind, das
genau.
Hat er ja häufig betont.
Aber diese Szene und dass er dann, also seine Lippe, seine Unterlippe hat richtig stark gezittert. Und da dachte ich mir, das ist das erste Mal, dass man so wirklich eine Gefühlsregung erkennt. Und normalerweise würdest du, wenn du ein Mensch mit Gewissen bist, würdest du wahrscheinlich bei jedem Angehörigen genauso reagieren. Aber das war der einzige.
Interessant.
Da waren Schwestern, da waren Kinder, da waren Mütter, Väter, die dem Mörder ihrer Kinder und Angehörigen ins Gesicht schauen mussten und ihm war das egal.
Vor allem, wenn halt auch Kinder noch dabei sind, ne, wo die Mütter dann tot sind. Wow.
Ja, aber nach dieser ganzen Verhandlung wurde er dann quasi zu lebenslanger Haft verurteilt, ohne Möglichkeit auf Bewährung. Und 2011 hat er dann tatsächlich noch eben den 49. Mord gestanden, nachdem dann die Leiche von Rebecca Morrie gefunden worden war. Das ist die, die 2010 gefunden wurde. Und eben die hat er 28 Jahre zuvor getötet. 28. Und drei Leichen konnten bis heute nicht identifiziert werden.
Ah, okay.
Die konnte man...
Sind noch übrig.
Ist bestimmt auch eine oder zwei dabei gewesen, von denen er zum Beispiel auch die Knochen und die Zähne oder sowas entfernt hat. Heute ist Gary Ridgway 72 Jahre alt und verbüßt die Strafe immer noch in der Justizvollzugsanstalt des Staates Washington in Walla Walla. Sollten dich die Geschichten dieser Frauen interessieren und du mehr dahinter siehst, eben als dieser typische Prostituiertenstempel, dann gibt es jetzt noch einen Tipp von mir, findagrave.com. Da gibt es zu allen Frauen immer noch so kleine Geschichten, weil wenn die Verwandte haben, dann tragen die meistens Informationen über die Personen ein und da steht auch nochmal genau drin, wie Gary Ridgway die umgebracht hat und was die Todesursache war. Und ich finde es irgendwie schön, die Frauen einfach losgelöst von diesem Stempel eben der Prostitution zu sehen und einfach nochmal zu gucken, wer war eigentlich das Opfer und nicht nur eine Nummer oder irgendwie, ja, das war eine Prostituierte. Mhm. Ich finde, das haben alle Opfer immer verdient.
Grundsätzlich.
In jedem Fall.
Egal, also, in welchem Beruf sie nachgehen.
Genau, also wenn du da mal nachlesen willst, ist diese Seite auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp. Das war die Geschichte von Gary Ridgway, dem Green River Killer.
Eine lange Geschichte mit sehr vielen Infos. Erstmal vielen Dank, Bibi. Schon sehr, sehr, sehr geschmacklos, was der getrieben hat.
Ja, vor allem, es waren so viele. Und ich finde, das habe ich ja vor drei Folgen, glaube ich, schon mal erwähnt, dass du zu so vielen Mördern, Serienkillern immer ganz, ganz viel so Historie bekommst. Und wann ist was passiert? Und welche Opfer sind da und da gefunden worden? Und wie war die Kindheit? Und Gary Ridgway ist irgendwie so unscheinbar. Also genauso wie er war, ne, im normalen Leben, so wird irgendwie die Mordserie behandelt. Mhm. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht habe ich auch nur den Eindruck. Aber ich finde, Ridgway ist nicht so der genannte Name mit Ted Bundy.
Bundy und Gacy sind somit die,
da gibt's noch
die
so,
immer sofort also, mit den Serienkillern
genau, Ramirez,
verknüpft
also,
werden.
Da gibt's ganz viele und auch Warnos, ne? Aber er gehört irgendwie nicht in diese Riege gefühlt, was die Presse und so draus macht.
Obwohl es ja eigentlich anhand der Zahlen schon so ist, ne? Umso wichtiger, dass wir hier in der Creepy Hour drüber sprechen.
Mhm.
Du jetzt alle Infos zu ihm hast.
Ein
heftig.
Sehr grausamer Mann.
Ein sehr, sehr grausamer Mann. gut, dass er weggesperrt ist. Mir tut's nur, also was mich so an dieser ganzen Geschichte über diese ganzen Jahre hinweg so mit am meisten fertig macht, ist die Tatsache, dass er seinen Sohn ausgenutzt hat, um an Opfer zu kommen. Dieser arme, arme Junge oder mittlerweile Mann.
Ja, ich glaube, zu ihm gibt's auch noch Interviews. Da kann man auch nochmal nachgucken.
Werde ich mal nachschauen.
Wie er dazu steht. Aber ich glaube auch, dass man das wirklich lange verdauen muss.
Vor allem, ich hatte am Anfang ja noch die Mutter gelobt und meinte, hey, wie toll ist das, ne? Selbst nachdem sie sich getrennt haben, dass sie halt eben ihm den Kontakt zu seinem Sohn nicht verwehrt hat, was ich grundsätzlich immer ganz schlimm finde. Ich meine, Gewalt und so ist wieder ein anderes Thema, ne? Aber auch für die Mutter dann Jahre, Jahrzehnte später zu checken, oh mein Gott, welcher Gefahr habe ich mein Kind ausgesetzt?
Ja.
Und dann auch noch diese Aussage, naja gut, wenn er was gesagt oder gesehen hätte, ich hätte ihn umgebracht. Alter, das ist dein Kind.
Er war auch noch mit einer Frau verheiratet zu dem Zeitpunkt, als der geschnappt worden ist. Und dann eröffnet sich da auf einmal für diese Frau diese Welt. Scheiße, ich war mit dem Green River Killer verheiratet.
Eben, stimmt, das war ja die Nette.
Das ist
die
ja
dritte.
Wie bei BTK. Weißt du, du stehst da, hast einen Familienvater und auf einmal kommt raus, was der getrieben hat.
Denkst du, das ist die Liebe deines Lebens, ja?
Hey. Nicht vorstellbar.
Opfer ist Opfer, aber es gehören ja dann auch noch die ganzen Angehörigen der Opfer hinzu, die Angehörigen des Killers.
Ja, der reißt so viele Leute mit in den Abgrund.
Hunderte.
Und es ist Wahnsinn. Ja.
Macht sehr betroffen. Wollen wir über nächste Woche sprechen?
Ja, erzähl. Ich habe so viel geredet.
Wir haben nächste Woche zwei ganz, ganz tolle Gäste im Interview. Und zwar Cindy und Jana. Vielleicht hast du die beiden Mädels schon mal im Fernsehen gesehen. Könnte gut sein, denn die beiden sind Teil von Obduktion mit Zokos und Liefers. Die Serie hast du vielleicht gesehen auf RTL, auf TV Now. Und die beiden sind ja Sektionsassistentinnen und arbeiten in der Rechtsmedizin in Berlin und die haben so viele Infos für dich. Wir haben dich ja auch gefragt, was du da beantwortet haben möchtest auf diesem Gebiet. Und ja, die beiden sind so sympathisch.
Absolut, absolut.
Wir waren total happy.
Total nett und so kompetent.
Ja.
Wir freuen uns richtig auf die Folge.
Sehr. Dann hab noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht.
Bleib gesund.
Und wir hören uns wieder nächste Woche.
Bye, bye.
Ciao.